Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Bisher war die Einschätzung von Regierung, Militär und Geheimdiensten, in 2 bis 3 Jahren sei Russland in der Lage, es auf eine militärische Auseinandersetzung mit der NATO ankommen zu lassen. Glaubt man dem Chef des Auslandsgeheimdienstes BND, Martin Jäger, dann könnte das wesentlich früher eintreffen. Der derzeitige eisige Friede könne punktuell jederzeit in heiße Konfrontation umschlagen, sagte er gestern öffentlich. Sabine Adler habe ich im Verlauf der Sendung gefragt, ob Russland denn militärisch so weit vorbereitet ist.
Russland hat ja auf Kriegswirtschaft umgestellt und dort werden die Kapazitäten massiv ausgebaut und man muss auch sagen, die höchsten Löhne gezahlt. 40% des Haushalts in Russland sind fürs nächste Jahr für Militärausgaben vorgesehen. Fast 8% des Bruttoinlandsprodukts umgerechnet. Und wenn man sich anschaut, wie das Rekrutierungsreservoir für die Armee ausschaut, so hat man es eben auch mit einem personenmäßig, zahlenmäßig großen Land zu tun. Und solche Diskussionen in Deutschland, wie zum Beispiel die über die Wehrpflicht, die werden in Moskau ganz genau beobachtet. Und unter anderem wird auch dieses Spaltpotenzial in der deutschen Gesellschaft ausgenutzt werden. Also Stichwort Desinformation.
Was könnte Russland denn mit einer militärischen Konfrontation erreichen wollen?
Vor allem geht es erstmal darum, Angst zu erzeugen. Russland versteht sich als Imperium, das man fürchten soll. Und auf der anderen Seite könnte es auch ganz praktisch darum gehen, dass, wenn sich Deutschland stärker auf die Selbstverteidigung konzentriert, es die Ukraine zum Beispiel weniger unterstützt und damit es Russland in der Ukraine leichter macht. Es gibt allerdings in dieser Vorgehensweise, finde ich, ein Risiko für Russland, denn dadurch könnte auch die innenpolitische Unterstützung durch die Putin-Freunde in Deutschland leiden. Sie könnte bröckeln, zum Beispiel bei der AfD, bei der Linkspartei oder beim BSW. Denn wenn Russland immer aggressiver auch gegen Deutschland auftritt, dann wird man vielleicht auch in diesen Kreisen nachdenken, ob Russland wirklich so der große Freund ist.
Schon jetzt gibt es ja eine Menge hybrider Aktionen, bei denen die russische Handschrift erkennbar ist. Muss man sich da auf mehr einrichten?
Man muss sich wahrscheinlich auf Provokationen einrichten, die immer mehr militärischen Charakter haben. Also was wir jetzt schon sehen, Grenzverletzungen, Luftraumverletzungen. Alles mit dem Ziel, eine immer höhere Eskalationsstufe zu erreichen.
Bundeskanzler Friedrich Merz, der hat gestern gesagt, mit der Waffenruhe in Nahost verbinde sich die Hoffnung, dass Trump jetzt seinen Einfluss mit uns gemeinsam auch ausübt auf die russische Regierung mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Trump selbst hat auch gesagt, angekündigt, er werde den Druck auf Putin erhöhen. Könnte die Entwicklung in Nahost Putin in die Defensive bringen?
Ich bin da skeptisch, denn dazu müsste Trump tatsächlich China in den Fokus nehmen. Er müsste China als Partner für eine Friedensmission gewinnen. Und dass er sich aber diesem Thema zuwendet, das ist eine gute Entwicklung. Auch wenn wir sehen, dass Zelensky am Freitag in Washington empfangen werden wird, dann könnte es sein, dass da trotzdem Bemühungen starten, die vielleicht ein bisschen ernsthafter sind und vielleicht auch in Richtung Waffenhilfe gehen. Stichwort Tomahawk, Langstreckenraketen.
Soweit Sabine Adler und wir kommen damit um 8.45 Uhr zum Wichtigsten in diesem Morgen in Kürze. Viele Punkte im sogenannten Nahostfriedensplan von Donald Trump bleiben offen, so auch die Frage nach der Staatlichkeit für die Palästinenser. Dazu sagte heute Morgen Michael Gahler, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im EU-Parlament.
Na, also ich glaube, Donald Trump hat der israelischen Regierung da schon einiges in die 20 Punkte reingeschrieben, die eigentlich nicht so vorhatten. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten eine Situation, wo darüber geredet wurde, dass ganz Gaza entvölkert würde. Und jetzt steht dort klar drin, keine Vertreibung aus Gaza. Menschen können auch kommen und gehen. Und keine Annexion durch Israel. Der Zugang aller UN-Agenturen unmittelbar. Also in dem Punkt 19 ist das am Ende angesprochen. Da steht von Palästinensern, Selbstbestimmung und Staatlichkeit. Also das Wort kommt davor und ich denke, die internationale Gemeinschaft, sage ich mal, ist die Europäer, wir werden darauf bestehen, auf dieser Zweistaatlichkeit. Und es ist auch im Interesse Israels, dass am Ende ein lebensfähiger palästinensischer Staat am Ende eines Friedensprozesses steht.
Was sind die Erfordernisse bei der humanitären Hilfe im Gazastreifen? Das schilderte heute Morgen Christoph Jonen vom Komitee vom Roten Kreuz.
Was nun sehr schnell geschehen muss, ist, dass die Grenzübergänge geöffnet werden, dass der Durchfluss, dass also wirklich entsprechende Mengen humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen kommen und dass die Hilfe zu den Menschen gebracht werden kann, dort, wo sie sich aufhalten. Humanitäre Hilfe muss zu den Menschen kommen, nicht die Menschen müssen zu humanitärer Hilfe kommen. Aber die Voraussetzungen sind zunächst immer positiv. Hilfsgüter für die nächsten Wochen stehen in Ägypten, stehen in Jordanien bereit. Also das Material ist da und wir gehen davon aus und erwarten auch, dass die israelische Regierung dies ermöglicht.
Soll das Los über die Frage Wehrpflicht, Wehrdienst entscheiden? Darüber gibt es derzeit eine Debatte und Hans-Peter Bartels, Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, sagte vorhin im Deutschlandfunk.
Die Alternative ist, dass irgendjemand entscheidet, du bist tauglich, wirst aber nicht gezogen, du bist tauglich, wirst aber gezogen. Also wer soll das willkürlich auswählen? Insofern, es ist eine Möglichkeit zu losen. Man kann auch versuchen, Kriterien zu finden, wie man nach Eignung und Bedarf, also genau sehr zielgerichtet junge Männer einziehen kann. Ich weiß es nicht, was am Ende möglich ist. Beides ist sicher denkbar. Aber wichtig ist jetzt, dass die Pflicht bereits in diesem Gesetz stehen wird und nicht erst eine Perspektive ist, wenn die NATO tatsächlich von Russland angegriffen wird. Nach dem Motto, dann diskutieren wir nochmal neu.
Bei jungen Unionsabgeordneten im Bundestag regt sich offenbar Widerstand gegen die Rentenpolitik. Steffen Wurzel.
Es sind 18 junge Abgeordnete aus der CDU-CSU-Fraktion, die das geplante Rentenpaket der Bundesregierung nicht mittragen wollen. Der Gesetzentwurf sei in seiner jetzigen Form nicht zustimmungsfähig, heißt es in einem Papier der sogenannten jungen Gruppe der Unionsfraktion, über das der Spiegel berichtet. Ein Mitglied der Gruppe bestätigte dem Deutschlandfunk die Existenz des Papiers. Die zu erwartenden milliardenschweren Lasten ab dem Jahr 2031 seien gegenüber der jungen Generation nicht zu rechtfertigen. Der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD hatte vergangene Woche bekräftigt, dass das Rentenpaket Anfang nächsten Jahres in Kraft treten soll. Neben dem Ausbau der Mütterrente sieht es unter anderem vor, das Rentenniveau über das Jahr 2031 hinaus zu stabilisieren. Das geht den 18 jungen Unionsabgeordneten zu weit.